Sei Fußfrei, der T-Familie-Podcast mit Peter Slavin.
Bin ich halt reingegangen zum Bürgermeister und habe gesagt, könnten Sie mal Connections legen zum Bezirksinspektor und zum Bank, weil ich würde gerne die Bank ausrauben und dann von sie haben. Wolfgang, aber Aufgabe für dich. Du fährst jetzt bitte das Auto ein paar Meter vor, weil das ist im Bild. Ich habe keinen Führerschein gehabt.
Willkommen bei einer neuen Folge des TV Media Podcasts Erste Reihe Fußball. Heute zu Gast ist Wolfgang Brandstätter, der Drehbuchautor.
Ja, danke für die Einladung.
Lieber Wolfgang, du hast die Drehbücher geschrieben, um dich einmal kurz vorzustellen. Die Drehbücher geschrieben unter anderem der Maiberger Serie mit Maya Brandstätter hast du sie geschrieben und demnächst kommt ins Kino der Film Neonuggets mit Becerra und Jaus. Das hast du geschrieben mit dem Andreas Schmid. Ich erwähne das deswegen, weil Drehbuchautoren einfach unbekannt sind, stelle ich jetzt mal in den Raum. Man kennt Regisseure, man kennt Schauspieler natürlich. Wolfgang, warum kennt man keine Drehbuchautoren?
Also ich glaube, das ist eine systemimmanente Sache, weil du bist ja in guter Gesellschaft. Also wenn du jetzt Amerika schaust, ich habe meine ganze Jugend, ich habe das Glück gehabt, ich bin in den 2000ern jugendlich gewesen, wo es das Internet gegeben hat.
Ja.
Das heißt, ich habe mehr Drehbücher in meiner Jugend gelesen, als später dann als Erwachsener.
Weil die Drehbücher alle quasi im Internet zu haben sind, oder?
PDF, ja, genau. Ja, ja. Und für mich ist ja eines der für mich persönlich wichtigsten Drehbücher, die es je gegeben hat im amerikanischen Kino, war ja Schindlers Liste. Mhm. Und du weißt sicher, wer Schindlers Liste Regie geführt hat.
Jeder weiß das,
ja,
oder?
Wer hat es geschrieben?
Das weiß kein Mensch,
oder? Kein Mensch, das war der Steve Zaa Alien. Ja. Und, oder Gangs of New York. Mhm. Regie ist klar.
Du, E.T., wer hat E.T. geschrieben? Wer hat Der Weiße Hai geschrieben?
Genau.
Viele wissen das nicht.
Und der Steve Zaa Alien zum Beispiel bei Schindlers Liste, der hat ja Gangs of New York auch geschrieben. Von Martin Scorsese. Mhm. Und der hat aber auch Mission Impossible geschrieben, ja, im Jahr 96. Also ja, ganz, ganz unterschiedliche Sachen, wo du das gar nicht verbinden würdest.
Aber keine Sau kennt ihn.
Genau. Und es gibt da ja verschiedene Erklärungsmodelle. Und du wirst sicher viele noch hören, auch im Podcast, aber mein persönlicher ist dieser Zeitabstand. Mhm. Weil du, also ironischerweise ist es ja so, dass eben weil alles auf dem Buch basiert, ist ja der Zeitabstand so groß. Weil in dem Moment, wo die Location gescoutet werden und das Casting, also eigentlich in der Vorproduktion, da muss ja das Buch schon stehen. Mhm. Und jetzt hast du normalerweise einen Zeitraum von da weg, der ist eigentlich Minimum ein Jahr. Also meiner Erfahrung nach Fernsehen und jetzt auch Kino, das ist eigentlich über ein Jahr.
Das heißt, warte mal, du meinst damit, du hast am 01.01.2000 ein Drehbuch geschrieben, dann bedeutet Zeitabstand, was genau?
Naja, du musst bedenken, ganz egal welches Projekt, bevor das Buch nicht da ist, kannst du die Motive nicht suchen, du kannst nicht casten, du kannst die Vorproduktion nicht starten. Dann wird der Film gedreht, dann wird er aber auch noch nachbearbeitet, dann wird er beim Fernsehen, wird ein Platz für ihn gesucht. Und wenn du wirklich, bei Maya Brandstätter und mir ist es ja so, wir sind so ein bisschen die seltene Form, dass wir wirklich nur Drehbuch machen. Also wir machen das spezialisiert seit 17 Jahren. Und wenn du davon lebst, dass du das machst, dann musst du ja, wenn du ein Buch abgibst, so wie halt andere Profi-Autoren auch, dann bist du ja schon beim nächsten Projekt. Und das heißt, es ist zwar total cool, wenn du das Set besuchst und du freust dich, dass du die Dispos kriegst, aber normalerweise bist du dann schon bei ganz einem anderen Projekt. Das heißt, in dem Moment, wo das Marketing ist und all die Dinge, die Aufmerksamkeit erzeugen, bist du ja schon systemimmanent ja gar nicht mehr da.
Da bist du schon in einem anderen Projekt.
Wenn du es wirklich nur Drehbuch machst. Und das ist so meine persönliche Erklärung.
Trotzdem irgendwie ungerecht.
Weiß nicht, also das ist ja, du kannst ja, weißt du, bei mir ist ja so, die Frage, warum wird man Drehbuchautor oder warum wird man das, bei mir war das ja tatsächlich als Kleinkind schon so, also schon im Kindergarten, dass ich ja keine andere Wahl gehabt habe. Also ich mache das ja nicht, weil ich es machen will oder so toll finde. Ich hoffe, ich werde nicht zu biografisch, aber ich erzähle dir das einfach, weil es interessant ist, finde ich, warum wird man das überhaupt, warum macht man diese Spezialisierung? Und bei mir war ja, ich habe im Kindergarten die Bud Spencer-Filme gesehen und dann habe ich in der Volksschule, war ich der Meinung, ich muss einen Bud Spencer-Film machen. Und dann habe ich einen Onkel gehabt mit einer Kamera, da haben wir die Bud Spencer-Filme gemacht. Man imitiert ja immer am Anfang. Ne? Ja. Und dann habe ich halt alles gedreht in meiner Volksschulzeit, also Zurück in die Zukunft habe ich einen, Batman habe ich einen.
Alle diese Sachen. Du hast diese Sachen selbst nachgestellt.
Ja, und ich habe sie bis heute. Also aber ich konnte nicht schreiben. Ich konnte nicht schreiben, blöderweise, weil erste Volksschule kannst du nicht schreiben. Jetzt habe ich halt Comics gemacht mit Sprechblasen, die habe ich auch noch alle. Und Und es war bei mir immer so dieser Drang quasi, ich will sowas machen. Und wenn ich es nicht geschrieben habe, war ich unglücklich. Und wenn ich es geschrieben habe und es ist nicht gemacht worden, war ich auch unglücklich. Und das war immer so. Und, und das Interessante ist dann aber, und das ist, glaube ich, auch eine Sache beim Drehbuch, das Drehbuch ist eben dieses getrennte Werk, aber du musst ja den Film ja auch wirklich dann verfilmt kriegen.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Menschen, wir haben das ja, glaube ich, eh mal besprochen, viele Menschen wissen gar nicht, was ist das Drehbuch, oder? Hast du das Gefühl, dass jeder weiß, was ist ein Drehbuch?
Ich finde, genau, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es Drehbücher gibt, beziehungsweise wofür Drehbücher da sind. Auch das wollen wir heute in dem Podcast klarstellen, einfach manifestieren. Drehbücher, erzähl mal, was ist ein Drehbuch?
Genau, also eine Sache, die bei mir oft passiert, also du hast gesagt, Maiberger wird oft wiederholt. Und kürzlich hat mich jemand aus dem Bekanntenkreis gefragt, ja, Maya und du, habe ich gelesen, habt das geschrieben. Aber die Orte schreibt sie nicht rein, oder? Weil ihr könnt ja nicht wissen, wo die hinfahren. Und dann sagst du, nein, das ist umgekehrt. Aber die Dialoge, das könnt ihr ja eh nicht vorgeben, weil das macht ja der Regisseur mit den Schauspielern. Und dann sagst du, nein, das ist halt wie beim Theaterstück. Also du zeigst dann die Drehbücher, die alten her und sagst, schau, so ist es. Und meistens sind die Leute ganz verblüfft. Also es steht natürlich drin als Vorlage, aber es ist halt ein bisschen wie beim, ich glaube, dass die Metapher Architekt, die ja oft in den Medien ist, die ist ganz gut. Weil ein Architekt, der hat wirklich das Gebäude gezeichnet, aber er kann es nicht bauen. Und du musst dir das Haus auch noch bauen. Und das ist ein ganz anderer Prozess.
Ja.
Und für den brauchst du die richtigen Leute, sonst wird das Haus nicht gebaut.
Man könnte jetzt grundsätzlich sehr vereinfacht sagen, du hast die Idee zu einem Film, sehr vereinfacht jetzt, du schreibst das Buch dazu und dann wird das verfilmt. Aber du hast ja eigentlich schon auch ein Bild im Kopf, wie es ausschauen könnte.
Na, du musst die richtigen Partner finden. Also du musst, es gibt ja ganz verschiedene Varianten. Also das Neonuggets, was du angesprochen hast, war ja ein ganz seltener Fall, weil das ist ja Andreas Schmidts Franchise und er hat mich quasi einfach als Profi reingeholt, hat gesagt, du, ich hätte dich gern dabei, möchtest du? Und dann war ich halt mit ihm dabei. Aber was Maya und ich normalerweise machen, ist, dass wir halt eigene Geschichten haben, die uns halt umtreiben und die Erlebnisse, die wir haben, die wir dann reinbauen. Und das ist dann dieser Drang und dann schaust du, okay, du machst eine Geschichte, die entsteht aus dem. Es ist wirklich ein künstlerischer Prozess am Anfang und dann sagst du, okay, es gibt ja nicht nur die Emotion und die Kunst, es gibt ja das Handwerk. Und das Drehbuchhandwerk, da könnte man jetzt 3 Stunden drüber reden, das ist ein sehr spezifisches Handwerk, weil diese Blaupause, die müssen ja je nach Projekt 30 bis 300 Leute lesen können. Und die müssen alle relativ denselben Film sehen. Also ich will gar nicht in Dramaturgie und in diese ganzen Drehbuchschulen reingehen, aber du weißt das ja auch gut, es ist wirklich ein sehr spezifisches Handwerk, aber du musst auch unbedingt eine Emotion, eine künstlerische Emotion reinlegen. Weil wenn du das nicht machst, das gibt es auch, also wenn ich als Dramaturg oft, werde ich immer wieder gefragt und kriege ich Sachen, wo ich sehe, okay, das funktioniert nach Schema F, da ist alles wirklich gut handwerklich gemacht, aber die Emotion ist nicht da. Da hat halt jemand die Kunst nicht, da hat jemand nichts Persönliches reingelegt. Also wenn du, Filmbeispiel, das du sicher kennst, ist ja der erste Alien-Film.
Natürlich.
Du weißt sicher, wer Regie gemacht hat.
Ridley Scott.
Wer hat das Buch geschrieben?
Dan O'Bannon.
Ja, super. Ja, wir zwei wissen. Aber ich glaube nicht, dass viele das wissen.
Ja.
Und der Dan O'Bannon hat ja, der war ja auf einer Ölbohrinsel und hat dort gejobbt. Und hat dort die Art, wie die Menschen miteinander geredet haben auf der Ölbohrinsel und die Ängste, die gehabt haben, aber gleichzeitig mussten die cool bleiben, weil das ein harter Job war, das hat der alles genommen und hat der reingelegt in die Nostromo, in das Raumschiff. Und für mich ist das der Grund, warum der erste Alien-Film nicht kopiert werden kann, obwohl er sehr simpel ist, ne? Ein Monster vom Raumschiff. Weil der hat diese Emotion einfach reingelegt. Und wenn du das nicht machst, dann kann noch so viel stimmen, das wird nicht überspringen, der Funke.
Es ist auch so geil, weil die Crew, die reden ja wirklich so wie Hackler. Das ist ja das erste Mal, was ich mir gedacht habe, eben, das ist ein Science-Fiction-Film auf einem Raumschiff, aber die reden so wie normale Menschen, normale Arbeiter. Ja. Das war das Geile daran. Du, aber sagen wir doch, beginnen wir doch jetzt mit dir. Wie bist du Drehbuchautor geworden?
Na, ich habe daneben, es war wirklich der gleiche Prozess im Kindergarten wie heute. Also es ist dieser Drang, die Geschichte zu erzählen und dann muss man die richtigen Leute finden. Und es ist wirklich nicht so relevant, wer dann was macht. Weißt du, auch wenn du Regisseure findest, musst du die richtigen Regisseure finden und die richtigen Produzenten. Und ich habe dann, um das bei mir biografisch ein bisschen, ich kann dir meinen Weg sagen, ich kann da jetzt nicht sagen, die Hörer, wie wird man Drehbuchautor. Mhm. Aber bei mir war es ja so, dass ich dann, ich habe in einem kleinen Ort gewohnt, wo ich jetzt wieder wohne, in Eckenburg in Niederösterreich. Mhm. Und habe halt dann irgendwann, nachdem ich diese ganzen Bücher gelesen habe in den 2000ern, ich habe sicher 100 Drehbücher, PDFs gelesen, weißt du, alles, was damals cool war, Sixth Sense und alle guten Bücher. Und dann habe ich halt den ersten 90er geschrieben. Mhm. Es war eine Komödie, hat geheißen Little Green Bag. Und dann habe ich gesagt, das war die Geschichte.
Wie alt warst du da?
Geschrieben habe ich es mit 14.
Also mit 14 hast du einfach so ein Drehbuch geschrieben? Ja.
Nein, einen Sommer lang quasi. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das sollte... warte, ich mache noch kurz, Entschuldigung.
Das Handy? Ich glaube, das ist sogar mein Handy.
Nein, das war meins, Entschuldigung.
Wir schneiden das nicht raus.
Ja, super. Um es kurz zu machen, also das ist eine Mafia-Komödie gewesen, wo die Idee war, quasi wie übliche Verdächtigen, mhm. aber halt lustiger, wo du einen Mafiosi hast, der versucht im Waldviertel, der wird ins Waldviertel strafversetzt, weil er in Italien Mist gebaut hat und jetzt muss er unbedingt, will er wie den großen Kuh landen, nur er ist halt leider nicht mehr in Italien, er ist halt im Waldviertel und es läuft alles schief. Und ich habe dann Sachen da reingeschrieben, wo ich habe dann Produktion studiert und wenn ich heute das Buch lesen würde, wie teuer das wäre, weißt du, da haben wir einen Bankraub drin, mit Bankangestellten und Waffe, dann haben wir die Gendarmerie damals noch drin, mit Blaulicht und Verfolgungsjagd am Hauptplatz, ne? Und lauter solche Dinge, die ja Vermögen kosten würden. Und ich bin aber damals, und das ist dieser wundervolle Vorteil der Naivität, weißt du, wenn du 14 bist, und dann 15 bald, wie ich es dann gemacht habe, bin ich halt reingegangen zum Bürgermeister, mit dem Drehbuch. Okay. Und habe gesagt, das war der Willi Jordan, darf ich das erwähnen, weil das ist ein super Typ gewesen, war der Bürgermeister damals, und habe gesagt, könnten Sie mal Connections legen zum Bezirksinspektor und zum Bank, weil ich würde gerne die Bank ausrauben und ein paar Verfolgungsjagden. Und rückblickend glaube ich echt, in 99 von 100 Fällen sagen die bitte, schleicht dich so nicht. Ja. Und der hatte sich das Buch gelesen und gesagt, hey, na, das machen wir. Und dann bin ich, am gleichen Tag zum Bezirksinspektor und der hat gesagt, oh geil, das machen wir. Ehrlich? Und dann sind wir in der Woche drauf zur Bank und der hat gesagt, das machen wir. Und dann haben wir diesen Film, war völlig irre, dann haben wir den Film gedreht, also mit Freunden und mit Lehrern, die mitgespielt haben.
Super.
Und haben über ein Jahr diesen Film gedreht und haben es dann sogar geschafft, über Connection den Tony Vegas für einen Gastauftritt zu kriegen als Mafiosi, was richtig cool war.
Okay.
Und dann haben wir diesen Film gemacht. Aber weißt du, wirklich nur mit Heimvideokamera und wirklich total, aber...
Das gibt es sicher noch, oder?
Ich habe ihn zum 20-Jahr-Jubiläum haben wir aufgeführt in Eckenburg. Wie geil.
Super.
Und bei freiem Eintritt und habe gedacht, wird kein Schwein interessieren und dann machen wir voll. Und das ist super. Auch... Ja. Weil solche Dinge, es geht ja immer um die Menschen, mit denen du das machst. Und wenn du... Ich habe das große Glück gehabt und ich erzähle die Geschichte deshalb, weil das hat wirklich einen Einfluss gehabt auf später. Mhm. Weil wenn du mit 15 so lernst, mit 16... Okay, 9 Leute sagen mal, schleich dich, aber der 10. sagt, na mach mal. Mhm. Wenn du das wirklich erfährst und lernst, dann bist du total gut gerüstet. Mhm. Weil im Film, das weißt du sicher, auch von deiner Erfahrung, im Film sehr öfter geht die Tür zu als auf. Und du musst dann halt einfach die richtigen Leute finden. Und das ging bei mir biografisch dann so weiter. Also ich habe dann, wie ich Zivildiener war, war ich zuerst Altenpfleger im Altenpflegeheim und im selben Jahr habe ich in einer Einrichtung Jugendliche betreut mit Problemen.
Ja.
Und ich habe in der Zeit eben dann Kurzfilme gemacht, ich habe dann einen Kurzfilmpreis auch gewonnen, der hat geheißen Globe Award, aber den kennt jetzt keiner mehr, war in Pernick.
Okay, ich kenne ihn leider auch nicht.
Er macht nichts, aber der Peter Turini hat den verliehen damals.
Oha,
und dann hat der Turini damals schon zu mir was gesagt, was ich mir bis heute gemerkt habe. Er weiß es nicht mehr. Ich habe ihn vor 2 Jahren in Gutenstein drauf angesprochen, er weiß es nicht mehr. Aber ich weiß noch, der hat gesagt, da haben wir über das geredet, weißt du, du musst halt, wenn du schreibst, du hast so viel Ablehnung und du musst aber trotzdem, nicht, du darfst nicht verbittert sein, du musst trotzdem cool und weitermachen. Mhm. Und dann hat er gesagt, es ist wirklich so beim Schreiben, die negativen Erfahrungen haben keinen schlechten Effekt auf Schreiben. Mhm. Die haben wirklich einen guten Effekt. Und es ist jetzt, ich weiß, es ist total brutal, aber es ist ja wirklich so. Mhm. Also du kannst wirklich, das ist, glaube ich, in jedem künstlerischen Bereich, du kannst schlimme Dinge, die du erlebst, wirklich insofern positiv einsetzen, als dass du sie einer Figur geben kannst und die Figur erlebt es. Mhm. Und da das meistens universelle Sachen sind, kann das dann ein Schlüssel sein, dass das Publikum mitgeht. Mhm. Und ich meine, diese Sachen, Alien haben wir gesagt, das war ja furchtbar, auf einer Überinsel ist furchtbar, auf einem Raumschiff klaustrophobisch ist furchtbar. Der legt das rein, in einen geilen, temporeichen Film und es funktioniert.
Und es funktioniert, ja. Aber so viel Ablehnung hast du gar nicht erfahren, oder? Wenn schon Bürgermeister, Polizei...
Nein, gar nicht. Ich meine nur generell im Leben. Also du hast halt öfter die Situation. Und wir haben ihn... Und eben dann als Zivi habe ich ja auch ein bisschen eine Wertschätzung dann gelernt für den Publikumsfilm. Mhm. Weil ich war davor, muss ich schon sagen, in der Jugend, ich habe alle meine Kunstfilme als Kurzfilme gemacht und die ganzen Preise in der Jugend gewonnen. Mhm. Aber dann im Altenpflegeheim haben wir halt die Situation gehabt, das ist einfach keine lustige Situation, wenn du an dem Punkt in deinem Leben bist.
Ja.
Und damals war es wirklich so, wie wichtig der Film am Abend war, 2015.
Mhm.
Wie wichtig das ist. Und das waren natürlich keine Filme. Ich finde, es ist wichtig, dass es Filme gibt, die Probleme behandeln und die dir was zum Nachdenken geben und die dich auffüllen. Aber es ist schon auch wichtig, dass es Filme gibt, die wirklich Publikumsfilme sind und dich zwei Stunden rausholen.
Mhm.
Und es war ganz, ganz wichtig, diese Abende 2015 für die älteren Bewohner. Und dann komme ich im selben Jahr in die andere Einrichtung, wo die Jugendlichen sind, die ganz andere Probleme gehabt haben, aber auch Probleme gehabt haben. Und dann haben die das Gleiche. Die schauen dann ProSieben in dem Fall, weißt du, vor Anfang der 2000er, 2005, da schauen die dann halt ProSieben.
Ja.
Und den Actionfilm in dem Fall am Mission Impossible Teil, wo wir wieder beim Steve Salien sind. Und das ist für die total wichtig zum Runterkommen. Und da habe ich ein bisschen den Wert schon gelernt. Und ich denke, der Steve Salien ist eher ein gutes Beispiel, weil er ist der Drehbuchautor von Schindlers Liste.
Mhm.
Da braucht man nicht drüber reden, wie wichtig dieser Film ist. Und es ist aber auch der Mission Impossible Drehbuchautor.
Mhm.
Und der Film ist nicht wichtig, aber der Film ist für viele Leute doch, weißt du, das ist Unterhaltung, das ist auch wichtig. Und daher wehre ich mich immer ein bisschen, das kennst du sicher auch, wir neigen oft dazu, dass wir in Schubladen stecken und sagen Kunst, Kommerz. Mhm. Und ich wehre mich immer ein bisschen, weil ich finde, es hat auch der Publikumsfilm einen Wert.
Natürlich.
Und es ist total schön, dass wir in Österreich, das glaube ich, kann man schon sagen, dass wir das haben.
Mhm.
Dass wir einen Publikumsfilm haben und dass wir einen starken Festivalfilm haben.
Aber sag nochmal, wie es dann weitergegangen ist bei dir. Okay, das heißt, du hast dann
ich habe die gemacht. Es ist weitergegangen, weil ich die Maya kennengelernt habe. Jetzt wird es total biografisch.
Und wo und wann hast du sie kennengelernt?
Na, ich war Zivildiener dort in dieser Einrichtung eben für Jugendliche. Ich war Zivildiener und die Maya hat ja Jus studiert in Polen.
Ja.
Und die durfte im Rahmen des Jus-Studiums, wenn du da vorne dabei warst, dann durftest du dir ein Sozialjahr machen, wo du fernstudiert hast.
Mhm.
Und da sozial gearbeitet hast und du hast gearbeitet, durftest in der Einrichtung in Europa dann wohnen und hast weiter studiert. Und die Maya hat sich gemeldet gehabt für London und wäre eigentlich genommen worden in einer Einrichtung, ich glaube in G-Nähe vom Piccadilly Circus.
Mhm.
Und da wollten so viele Leute hin, dass sie dann zu wenig, die haben dann nicht mehr so viele Leute gebraucht.
Ja.
Und dann haben sie es statt Piccadilly Circus, haben sie es verschoben ins Waldviertel nach Eckenburg.
Ja, fast dasselbe.
Meiner Meinung nach ein Aufstieg. Aber nein, in meinen Augen schon. Sie hat es damals nicht so gesehen, aber die konnte es ja da wie verrückt Englisch gebüffelt in dem Sommer davor und war ja voll auf Englisch und dann kommt die ins Waldviertel und kann halt kein Deutsch. Ne? Und wir haben, und sie hat aber diese unglaubliche Filmverrücktheit gehabt, weil ihr Onkel von der Maya ist ein berühmter Ausstatter gewesen.
Okay.
Und es gibt in Polen einen Film, den könnte man googeln, der heißt King Size, also so wie King Size Englisch, nur S-A-J-Z. Und das war ein Science-Fiction-Film in Polen, der aber im Kommunismus gedreht wurde.
Ja.
Und im Kommunismus in Polen, kann die Maya wirklich mehr dazu sagen, aber ein Satz zu dem, der Film war sehr wichtig, weil natürlich die Unterdrückung durch Russland war im Kommunismus einfach stark.
Mhm.
Und eine der wenigen Möglichkeiten war die Kunst. Also Filme konnten kritisch sein.
Mhm.
Das war warum auch immer nicht, das wurde nicht geahndet.
Mhm.
Und King Size ist ein großer Science-Fiction-Film über so Zwerge,
mhm.
die leben in der normalen Welt, also im kommunistischen, unterdrückten Polen.
Mhm.
Und die leben aber in einem totalitären System.
Mhm.
Das heißt, es wird nicht das System kritisiert, sondern dieses fiktive System.
Mhm.
Und war ganz ein wichtiger Film in Polen. Und es gibt im Museum in Łódź, da gibt es die Bauten von Mayas Onkel. Also da gibt es riesige Stöckelschuhe, die so groß heißt wie Häuser, wie ein Haus ist oder ein Bleistift wie ein Auto und so. Gibt es im Museum dort.
Okay.
Und der hat das gebaut. Und die Maya war da am Set und hat halt von der Kindheit weg das gehabt. Und das kannte ich ja nicht, weil ich habe mit Filmen nichts zu tun gehabt familiär.
Ja.
Und so haben wir uns quasi damals in Eckenburg total gefunden und verbündet, weil sie war meine erste Film-Connection. Klingt schräg, aber ist so. Ne? Und wir haben dann am Anfang, wir haben auch in den ersten Jahren ja Fernbeziehungen gehabt und haben Englisch geredet.
Mhm.
Und dass sie dann Deutsch gelernt und wie wir dann durchgestartet sind später, hat sie das alles gelernt, muss denken. Also sie schreibt heute, also schon seit Jahren Drehbücher auf Deutsch und bin total stolz auf sie, muss ich auch sagen. Weißt du, es ist wirklich für mich ein Beispiel, wie jemand wirklich das sich dann erkämpft hat. Genau, und das war das, dass die Maya gesagt hat, durch ihren Onkel, durch den Hintergrund, du musst das anders machen. Also du musst schauen, dass du in die Branche reinkommst.
Ja.
Du musst schauen, du kannst nicht bereits darauf warten, wegen deiner Kurzfilmpreise und so, dass das immer so weitergeht. Du brauchst die Menschen. Also das immer wieder bei dem Thema, du brauchst die Menschen für die Filme. Mhm. Und weiter ging es dann, das war ganz lustig, es war dann Bockerer 4, wurde gedreht in Eckenburg.
Prager Frühling,
der 4. Prager Frühling. Und da hat der Franz Antl hat Regie geführt noch, war sein letzter Film.
Ja, da war er schon 90 Jahre alt, glaube
genau, ich. Genau, war er schon 90 Jahre
alt. Du warst 18.
Oder? Ich war 18 und ich war Produktionsassi. Mhm. Und er hatte den, weil die Maya gesagt hat, mach das, du musst das machen. Ne? Du musst in die da reinkommen. Das war total lustig, weil ich habe den Führerschein noch nicht fertig gehabt.
Yeah.
Und dann habe ich, du weißt, der Produktionsassi, das ist der Job, den du machen kannst, wenn du rein bist. Weil den kann eigentlich jeder machen. Brauchst normalerweise nur einen Führerschein.
Oder du den fakest, hast du aber nicht gehabt.
Ich habe es gefaked. Ich meine, es ist verjährt, die Epo-Film wird es mir verzeihen. Ich habe es gefaked und dann war aber dieses riesen Bockerer-Auto, kennst du das, dieses Kult-Auto?
Yeah.
Und ich habe es kürzlich wieder gesehen bei der Tullner Automesse, das gibt es noch immer. Und da steht dieses Kult-Auto und ich werde die ganze Zeit nur als Produktionsassi halt von der Regieassistentin halt immer wohin geschickt, Semmeln holen und so. Und dann eines Tages ist sie nicht da und der große Franz Antl kommt zu mir und dem hat das sehr getaugt. Weißt du, die Produktionsassis, die extrem motiviert sind, das finden die Leute meistens cool. Ne?
Ja, ja.
Und dann hat er gesagt, Wolfgang, ich habe eine Aufgabe für dich. Da, das wird die Bildeinstellung beeinflussen. Ich habe mir gedacht, boah, du fährst jetzt bitte das Auto ein paar Meter vor, weil das ist im Bild. Und ich habe keinen Führerschein gehabt. Und ich setze mich in das Bockerauto, weil ich nie vergessen denke, okay, das muss jetzt funktionieren, ja, sonst ist meine ganze Karriere weg.
Oh Gott.
Und habe für Franz Antl dieses Riesenauto da aus dem Bild gefahren, ohne Führerschein.
Aber du hast es geschafft beim ersten Mal.
Ich habe es geschafft.
Und es ist niemand dabei.
Es ist niemand zu Schaden gekommen. Nein, und ich glaube, der Film ist auch ganz gut geworden.
Das heißt, so hast du den Fuß schon mal drin gehabt.
Den Fuß drin gehabt und dann mit der Maya eben. Und dann habe ich eigentlich Produktion studiert.
Mhm.
Und
wo hast du studiert?
Ich habe in der Donau-Uni damals in Krems den Master gemacht. Mhm. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich habe studiert mit Gregor Schmalex. Den du vielleicht kennst, der ist genannt worden im Podcast, weil er Zurkraust
hat produziert. Ah, natürlich. Ja,
genau.
Ja,
okay. Und der Gregor war damals schon bei der Wiener Klappe Filmproduktion, Produktionsleiter.
Mhm.
Und hat mir massiv geholfen. Also der Gregor hat dann gesagt, okay, schau her, kein Problem, in der Werbung gibt es immer einen Haken.
Yeah.
Und dann haben die Maya und ich in der Werbung gearbeitet. Also neben dem Studium quasi. Und das war, und so haben wir die Leute kennengelernt. Und die wichtigste Sache für mich war dann, ich hoffe, ich werde nicht zu lang.
Nein.
Mit den, aber weil du fragst, wie kommt man rein? Ich habe es dann geschafft, eben über einen Kontakt dort einen Kontakt zum Peter Hofbauer zu haben, der damals Vera gemacht hat. Und den habe ich auch gequält und habe ihm die Bücher geschickt und alles. Und dem hat das getaugt, das Buch, was ich ihm geschickt habe, das erste. Das war der Engelmacher, der ist dann...
Der Mafioso im
Nein, das war schon längst abgedreht.
Stimmt,
der ist ja schon gelaufen im Kino.
Ja, ja.
Ah ja, das habe ich auch vergessen. Das ist ganz lustig, weil diese Filme, die ich als Jugendlicher gemacht habe, diese 90er, da habe ich drei 90er gemacht, einer mit der Maya und zwei davor, und die sind dann, da gab es im Schikaneder-Kino damals die Z-Movie-Line, weißt du das noch?
Mm-mm, leider
wo
nicht.
Independent-Filme gelaufen sind, konnten, meistens von Filmakademie-Leuten, und da sind dann zwei von denen gelaufen.
Mm-hmm.
Und weil die dort gelaufen sind die tatsächlich auf IMDb.
Wie?
Ja, ohne Spaß.
Dein erster Eintrag,
oder? Und das habe in dem Fall nicht einmal ich gemacht. Also, weil ich hätte, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es gemacht als Jugendlicher. Nur das ging, glaube ich, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Das war einfach, wenn der im Kino läuft, dann wird er halt irgendwie aufgenommen in diese Datenbanken. Und dieser Little Green Bag, der ist bis heute da drin. In meinen ganz normalen Credits, ne, was ja total lustig ist.
Das ist sehr gut.
Und über den Peter Hofbauer dann, der hat gesagt, schau, das Buch ist cool. Und ich war wirklich jung. Also ich weiß nicht, ob ich schon 20 war. Ich war noch Student. Und dann hat der Peter Hofbauer gesagt, ich bringe dich zum Nihilist. Den kenne ich. Und das war für mich so ein Riesentraum, weil der, weißt du, Müllers Büro, das ist immer noch der dritterfolgreichste österreichische Film. Und so eben der Kontakt zum Nihilist. Und dann habe ich es eben geschafft, mein allererster Produzentenkontakt war der Thomas Roch.
Von der Monafilm.
Damals noch Lisafilm, weil die Monafilm war damals eine Idee von Gerald Podgornik und von Thomas Roch. Und das war meine große Chance oder generell für junge Leute, weil immer wenn eine neue Firma neu ausgerichtet oder eine neue Firma entsteht, dann sucht man junge Leute auch. Ne? Mhm. Und sonst kommst du ja normalerweise gar nicht rein in diese Möglichkeiten. Und dann haben wir dem Thomas eben den Egelmacher angeboten. Mhm. Und ein zweites Projekt, was die Maya geschrieben hat, wo ich dann mitgemacht habe, das hat geheißen Die geerbte Familie. Mhm. Und in relativ kurzer Zeit hat beides funktioniert. Also ich habe das Glück gehabt, beim Egelmacher, wieder geht es halt um die Leute, die du hast, die sagen, okay, wir probieren das mit jungen Leuten. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, auch für viele, die vielleicht sagen, ich will ein Drehbuch schreiben oder ich will da reinkommen. Es geht wirklich darum, ihr müsst die Leute finden, die das erkennen, das Potenzial, und die euch helfen. Es geht allein nicht, du brauchst Leute, die da helfen. Und damals beim Egelmacher war es die Frau Dr. Bogart im ORF und der Frank Holderried auch, der damals im ORF war, heute ist er ja.
Heute Servus TV.
Servus, genau. Die gesagt haben, hey, das ist cool und schau mal. Und die dann tatsächlich bei ProSieben damit vorstellig waren. Und ich habe dann mit Anfang 20 den Film im ProSieben Hauptabend gehabt. Und das war quasi, wenn man will, dieser erste Film. Und im Jahr drauf dann Die geerbte Familie von der Maya in der ARD. Mhm. Und das war unser Einstieg. Also von da weg haben wir quasi bis heute regelmäßig Filme gemacht.
Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen versuche zu rekapitulieren, es braucht auf jeden Fall diese ganz, ganz große Freude am Film, die Leidenschaft dafür und Eigeninitiative, oder? Ohne Eigeninitiative geht nichts. Niemand wartet auf einen, kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Mhm. Und du musst halt, die sagt sich leicht, aber es gibt halt schon auch Rückschläge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Also für mich war, ich glaube, echt der schönste Moment als junger Mann war damals mit Niki List. Ich muss denken, das war für mich... Ich habe den Film geliebt als Kind und als Jugendlicher.
Ne? Müllers Büro.
Mhm. Und dann komme ich mit dem Film, den wir später für ProSieben bei einer anderen Produktion gemacht haben, halt zum Niki List. Und der Niki macht ein Treffen mit mir und sagt, du, ich habe eine total gute und eine weniger gute Nachricht. Ich sage, zuerst die weniger gute, der Film ist zu teuer, das können wir nicht produzieren. Da musst du haben, der nach Deutschland Kontakte hat, was er dann so war. Und hat gesagt, ich habe aber auch eine gute Nachricht für dich. Und er nimmt raus damals aus der Tasche, ein Drehbuch, da ist gestanden, Müllers Büro 2. Mhm. Too Old to Die war der Untertitel. Und er nimmt das raus und sagt, schau, mir hat das andere Buch von dir so gefallen. Komm, schreib mal zusammen die nächste Fassung Müllers Büro 2, weil er wollte ohnehin es jünger machen. Mhm. Er hat irgendwie das Gefühl offenbar gehabt, das ist noch zu sehr 80s, er wollte, und er hat das Gefühl gehabt, mit mir kann er da in eine neue Richtung auch. Mhm. Und das ist natürlich musst dir vorstellen, wie schön das ist. Du hast jemanden, den du als Kind bewunderst und dann sagt er, diese Person, ich will mit dir das schreiben. Yeah. Und dann war Verleihung vom Professorentitel, da haben wir die erste Fassung gerade gemacht gehabt. Und ich war so gespannt, wie es der Niki findet. Und ich habe mich auf die Verleihung gar nicht konzentrieren können. War total glücklich natürlich, dass er mich einlädt, weil er hat nur Freunde eigentlich eingeladen.
Yeah.
Schulfreunde, ich habe Schulfreunde von ihm kennengelernt dort, aber ganz persönlich. Und dann kommt er nachher so ganz easy und locker und sagt, ah Wolfgang, ich habe es gelesen. Und ich denke mir, okay. Ja, das ist voll super. Er hat gesagt, du, ich habe jetzt ein bisschen was, aber reden wir in zwei, drei Wochen, da gehen wir Gas. Ne?
Ja.
Und er ist ja dann zwei Wochen später ist er gestorben. Und das
viel zu früh, ja.
Es war ganz, also
es war ein Unfall.
Es war eine unfassbare Tragödie.
Ja.
Und ich habe den Anruf von der Maya gekriegt und als sie sagt, du, wir müssen wegen dem Niki reden, weil ich war unterwegs. Und ich habe gesagt, hat er sich gemeldet? Reden wir über die Fassung jetzt. Und sie hat gesagt, na, setz dich hin, ist ihm was passiert. Also er ist schwer gestürzt. Mhm. Und dann auf der Beerdigung dann waren genau die gleichen Leute, die auf dem Professorentitel verlangen waren. Das war der schlimmste Tag ever.
Ja.
Also in sehr kurzer Zeit. Und ich erzähle das einerseits deshalb, weil der Niki List wirklich, das ist nicht nur einer der wichtigsten österreichischen Regisseure, finde ich, aber das war auch ein ganz toller Mensch.
Mhm.
Und das war mir wichtig, dass ich das vielleicht auch erzählen kann, weil das spielt auch eine Rolle in der österreichischen Filmgeschichte. Das war ein ganz toller Mensch, der Niki. Und es ist aber auch ein Beispiel dafür, wie du halt manchmal, du kannst die Dinge ja nicht beeinflussen. Es ist wie der John Lennon sagte, hat immer gesagt, life is what happens when you make other plans.
Ja, ja.
Das passiert dir im Film total oft. Also du gehst in irgendeine Richtung und dann passiert was.
Mhm.
Und du musst dann halt schauen, dass du diesen Plan, den du gemacht hast, nützt und halt dann woanders hin. Gehst damit. Ich habe sehr oft, ich mache es wirklich schon lange, ich mache schon 17 Jahre Film und ich habe mehrmals die Situation gehabt, wo wir was entwickelt haben und ein Sender konnte es dann nicht machen und sehr kurz später hat es ein anderer gemacht. Das habe ich zwei, dreimal gehabt. Mhm. Also das ist wirklich auch, es müssen so viele Faktoren zusammenkommen. Es muss, ist wieder ein Zitat von Billy Wilder, das finde ich ja gut ist und oft zitiert. Es ist noch nie aus einem schlechten Buch ein guter Film geworden, aber sehr oft aus einem guten ein schlechter. Und es ist gar kein zynisches Zitat, finde ich, weil das sagt einfach nur, die Grundvoraussetzung ist, dass das Buch einmal passt. Und dann kann der Film gut werden. Wenn das Buch nicht passt, kannst du das eh vergessen, dann wird er meistens gar nicht gemacht.
Ja.
Aber selbst wenn das Buch gut ist, es ist so eine Hacken, so einen Film zu machen und zu finanzieren. Ne? Ja. Also ich habe so, weißt du, man muss auch Respekt davor haben, den Film umzusetzen, das ist so viele Faktoren.
Ja.
Das kannst du nicht beeinflussen im Vorhinein.
Ja. Wie lange schreibst du denn an einem Drehbuch?
Komplett unterschiedlich. Mhm. Komplett unterschiedlich. Also du solltest für eine Fassung halt nicht, sagt man immer, nicht länger als 2-3 Wochen brauchen.
Mhm.
Aber es ist wirklich, ich hätte vielleicht vor 10 Jahren was anderes gesagt, aber du musst immer aufs Projekt eingehen, es ist ganz unterschiedlich.
Mhm.
Ist die Frage, wie viel Recherche ist dabei und so weiter. Also du musst immer, und du musst auch immer schauen, dass du dir die Zeit nimmst, damit es passt. Nicht zu früh abgeben. Das ist so der Kardinalfehler, den ich als Junge auch oft gemacht habe, den viele machen.
Ja.
Das Buch muss wirklich passen. Also da gibt es keine Entschuldigung. Es gibt eine Entschuldigung, warum ein Budget gekürzt wird und Dinge rausfallen. Die Entschuldigung gibt es, weil das Budget war nicht mehr da.
Ja.
Aber es gibt nie eine Entschuldigung dafür, dass das Buch nicht passt. Weil das Buch kostet einfach den Autor und der Autor muss passen. Das Buch muss passen.
Du schreibst ja eben mit Maya Brandstetter und das ist dann wahrscheinlich ein Hin und Her. Wie kann man sich ein Drehbuch vorstellen, dass man zu zweit schreibt? Ihr seid dann wahrscheinlich auch große Kritiker voneinander.
Ich glaube, das ist ja der Grund, warum wir das so dauerhaft machen dürfen, weil es ist wirklich ein Privileg, wenn man das so lange, so viele Jahre machen kann. Genau, was du eh richtig ansprichst. Wir haben komplett konträre Filmgeschmäcker.
Okay.
Also, weißt du kennst mich ein bisschen, ich mag wirklich Genre- und Publikumsfilme. Ich habe ein Herz für qualitätsvollen Publikumsfilm.
Ja.
Und die Maya halt überhaupt nicht, weil sie halt aus dieser Welt mit dem berühmten Ausstatter kommt. Und weißt du, polnische Filme sind wirklich sehr, sehr gut vertreten, immer auf Festivals.
Ja.
Und sie hat eine sehr starke Festival-Affinität. Wir haben ganz unterschiedliche Geschmäcker.
Best of both worlds.
Im besten Fall. Also es ist eigentlich immer so eine Diskussion, wenn ich mit was Publikumsmäßigem komme, muss ich es dann immer gegen sie verteidigen, bevor sie überhaupt rausgeht. Und wenn sie aber mit was kommt, was einfach ein Film ist, der was sagt und der Bedeutung hat, wo ich aber merke, es kommerziell überhaupt nicht aufzustellen, dann muss sie es verteidigen. Und der Prozess war seit 17 Jahren so, dass es eine Diskussion ist zwischen uns beiden und dann, wenn die Diskussion da ist, wo man sagt, okay, jetzt kann man rausgehen, dann gehen wir raus.
Mhm. Haben wir schon erwähnt, dass du mit Maya Brandstetter verheiratet bist?
Ja. Das auch, ja.
Seit wann eigentlich, wenn ich fragen darf?
Wir haben geheiratet 2008 und es war leider so damals, dass Polen war, glaube ich, noch in der Übergangsregelung, noch nicht bei der EU.
Mhm.
Und deswegen durfte ich ihren Namen zum Beispiel nicht nehmen, musst du dir vorstellen.
Okay.
Konnte ich gar nicht. Sonst hätte ich ihren Namen nämlich genommen, das ist auch so eine Anekdote. Was? Du warst quasi, es gab so viele diskriminierende Sachen bei Nicht-EU-Ländern, die Gott sei Dank, ich meine, wir reden da 2008, das ist 17 Jahre her, die abgebaut wurden. Aber wenn ich so auf die letzten 17 Jahre schaue, also da gibt es so viel, was noch schief lief. Richtung von, wenn jemand kommt von einem anderen Land und sich wirklich ehrlich bemüht und kämpft, so viel, was abgebaut wurde, was aber damals noch sehr hart war.
Mhm.
Und ja.
Darf ich privat noch was fragen? Das heißt, sie ist statt nach London, nach Edinburgh gekommen, aber musste dann wieder heim, oder?
Genau.
Wollte auch wieder heim quasi.
Genau.
Und dann habt ihr eine Fernbeziehung gehabt,
oder? Fernbeziehung gehabt und haben dann lange überlegt, wir wollten ursprünglich nach Deutschland. Und ich habe dann tatsächlich, weiß ich, erzähle vielleicht zu viel biografisch, aber ich habe dann ein Jobangebot gehabt als Autor in Ismaning, bei so einer Sat.1-Serie.
Okay.
Und ich wollte eigentlich nach München gehen, eigentlich wollten wir uns in Deutschland treffen.
Yeah.
Und dann ist aber parallel eben der Schwarze Mann gemacht worden plus der ARD-Film.
Mhm.
Beides war Mona-Film.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir jetzt nach Wien und machen wir in Wien Filme. Und das hat dann tatsächlich...
Hat geklappt, ja. Und dann haben sie geheiratet.
Dann haben wir geheiratet, interessanterweise tatsächlich nachher. Also und wir haben auch, da gibt es lustige Anekdoten, also der Thomas Roch zum Beispiel.
Ja, der Produzent.
Der Produzent, der wusste das ja am Anfang nicht.
Dass
wir zusammen sind.
Okay.
Das war immer die Frau Kotlowska. Ne?
Mhm.
Und dann später, wie ich ihn dann eingeladen habe zur Hochzeit, dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du Fuchs, was hast du mir denn das jetzt eingefädelt? Ja? Nein, das war ihr total wichtig, weißt du, deshalb das zu trennen, ja, das ist wichtig. Und man muss das auch trennen, weil du musst, wenn du privat und beruflich, du musst das trennen können, sonst geht das nicht.
Ich werde sicher auch eine Drehbuchautorin einladen, ja. Aber ist es aus deiner Warte jetzt für deine Frau irgendwie schwieriger, eine Autorin zu sein oder nicht?
Da musst du sie fragen. Mhm. Also ich kann nur sagen, ich habe es eh erwähnt, also das ist schon eine Sache, als Mensch, der wirklich mit Migrationshintergrund kommt, der in Polen geboren ist und dann hier sich alles erkämpfen muss, wird es dir, also die Kunstbranche ist da zum Glück sehr offen, aber in Österreich wird es dir nicht immer leicht gemacht. Mhm. Und das ist etwas, was auch nie aufhört. Also wir haben, unser Kind haben wir zweisprachig erzogen.
Mhm. Deutsch-Polnisch.
Deutsch-Polnisch, und das heißt aber eigentlich, dass sie die Arbeit machen musste, weil sie musste mit ihm konsequent Polnisch reden früher, ja, damit er beides kann. Mhm. Und meine
Mütter... Kannst du Polnisch?
Ich kann schlecht Polnisch. Okay. Und da haben wir schon Situationen gehabt, wo wir gemeinsam in der Straßenbahn waren und sie redet Polnisch mit dem Kind. Ja. Und einmal eine ganz schlimme Situation, wo sie uns dann angepöbelt haben. Mhm. Ja. Und wo man sich dann denkt, okay, ist ein furchtbares Gefühl, weil einerseits wirst du diskriminiert, aber andererseits bist du selber Österreicher und sitzt da drin und denkst, ja, da, eigentlich schäme ich mich auch. Weißt ja du? Also das sind so Dinge, und die, vielleicht um beim Drehbuch zu bleiben, die legst du dann halt in die Geschichten. Mhm. Also wir haben eine Geschichte, wo wir das reingelegt haben. Also wo man diese Szene, also das machst du dann im Normalfall nicht eins zu eins, sondern du suchst dann eine Figur, die meistens ganz was anderes macht, so wie der Dan O'Bannon quasi, der ja sagt, okay, ich habe Astronauten, aber ich lege heute da die Ölbohrer rein.
Normalerweise bespreche ich ja mit meinen Gästen ihre Lieblingsfilme, ja, und wir waren vorher in Kontakt natürlich, und du hast mir geschickt deine Lieblingsfilme aus jeder Dekade. Sowas habe ich noch nie vorher bekommen, aber es ist einfach großartig, was du mir da geschickt hast. Du hast es zurückverfolgt bis 1890.
Ja.
Also sprich, wir reden hier von einem Film, der 135 Jahre alt ist, wenn ich mir nicht verrechnet habe.
Genau.
Und damit legen wir jetzt doch einfach los, oder? Ich will jetzt von dir deine Lieblingsfilme in jeder Dekade bis 1890. Bitte sag einfach.
Okay. Wenn wir den Rahmen sprengen, sagst du es.
Ja.
1890er war Brüder Lumière. Mhm. Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotta. Mhm. Weißt du, das ist dieser kurze Film, wo der Zug, ja, fährt.
Gibt es auf YouTube übrigens.
Gibt es auf YouTube. Ja. Und warum ist das so cool? Weil es ja auch Erzählungen gibt, dass die Leute dann aufspringen und weglaufen vor diesem Zug. Mhm. Und das war ja...
Weil sie es gesehen haben, meinst du? Also,
ja, also der Zug kommt und die Leute laufen weg und springen auf. Mhm. Und das hat es ja dann, das kann man sagen, hat es dann ja 100 Jahre nicht mehr gegeben. Ne? Ja. Du weißt, wann es wiedergegeben hat, 100 Jahre später. Ne?
Sag es mal.
Darf ich sagen?
Sag es bitte.
Nightmare on Elm Street 6. Ne? Ich meine, es ist jetzt hart, den ersten Film der Lumière-Brüder mit Nightmare on Elm Street 6 zu vergleichen.
Das ist hart, aber es...
Weil Nightmare on Elm Street 6 ist viel besser, weil er dauert länger und er hat viel mehr Handlung und alles. Ne? Aber da ist es passiert, weil da haben sie den Schluss in 3D gemacht, aber nicht den ganzen Film. Und dann sind Leute, haben es nicht gepackt, wenn das, und waren es nicht gewohnt und sind weggekauft. Dann die 1900er.
Ja.
Das ist ganz klar, das ist der große Eisenbahnraub. Das war wirklich, das war der erste Actionfilm.
Gibt es auch auf YouTube. Wie lange ist der? Ich glaube, so eine halbe Stunde kann das sein?
Der ist genau, das ist wirklich, ich glaube weniger, aber es ist wirklich ein Actionfilm. Also wirklich sehenswert, wenn jemand hört, auf YouTube schauen, der große Eisenbahnraub. Dann natürlich ganz, für mich ganz klar, Georges Méliès, aber das ist eher Klassiker. Das sagen viele, die Entdeckung des Nordpols. Warum? Weil erster wirklicher Sci-Fi-Film.
Ja, auch auf YouTube, glaube ich, zumindest.
Auch
gewisse sichtbar. Szenen oder vielleicht der ganze Film ist vielleicht auch möglich. Ja? Ja.
Dann in den 20ern ist sowieso auch klar Metropolis, logisch. brauchen wir gar nichts sagen dazu.
Schaut auch immer noch arg aus, muss man sagen. Also von der Optik her ein also wirklich ein wegweisender Film, Fritz Lang,
der nicht das Drehbuch geschrieben hat.
Der nicht das gewährte Drehbuch geschrieben.
Seine Frau, die Thea von Harbou heißt der, hat das geschrieben. Dann, ich habe bei 30er... Das musste ich mal bringen, weil niemand redet über diesen Film. Mhm. Es gibt ja Dracula aus dem Jahr 31.
Mit Bela Lugosi, also genau. Filmfreaks wissen, das ist quasi der erste Dracula. Und er ist wirklich berühmt geworden damit, aber du meinst einen anderen.
Genau, ich meine den vom, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Carlos Villarias, der den in der Nacht gedreht hat. Auf Spanisch.
Aber das ist jetzt der Dracula, der Darsteller, oder? Der Carlos
irgendwie. Genau, und der George Melford hat Regie geführt. Aber Carlos Villarias ist in den Nächten quasi aufgestanden und hat den Bela Lugosi gemacht. Und das Coole ist, der Film ist als extra, also die jüngeren Hörer werden das nicht wissen, es gab mal eine DVD, das war ein Medium, und auf der DVD vom Dracula war der spanische Film als extra. Ja. Und das hat mir so getaugt, und das ist wirklich eine Sache, vielleicht gibt es ja nicht auf YouTube, das muss man sich anschauen, wenn man sich interessiert dafür, was macht die Produktion. Weil du hast den gleichen Film, und wir reden vom gleichen Buch, alles gleich, mit einer großen Produktion an Tagen, mit Aufnahmeleitung etc. gedreht. Und dann hast du die Guerilla-Version von genau der gleichen Sache, wo sie nur eine Kamera, ein Licht, ein paar Schauspieler und einen Regisseur haben. Ja. Und natürlich merkst du das. Ja. Und das ist die beste Filmschule, also den Film sich als extra anschauen.
Dazu muss man ja sagen, es gab für Dracula ein Drehbuch, 1931, und der ist tatsächlich einfach doppelt verfilmt worden, oder? Weil Universal Studios, ich habe das nachgelesen, ich habe das vorher nicht gewusst, die hatten einfach einen großen Absatzmarkt in Lateinamerika und die haben einfach eine spanische Version gemacht. Damals gab es noch keine Synchro. Das heißt, tagsüber wurde der Film mit Bela Lugosi gedreht und nachts wurde vom selben Drehbuch, dasselbe Drehbuch verfilmt, einfach auf Spanisch. Ja. Mit einer völlig, ich weiß nicht, ob die Crew völlig anders war, aber die Schauspieler waren natürlich anders, der Regisseur war anders. Ich glaube, auf YouTube kann man sogar teilweise sehen, ein geteiltes Bild links und rechts gesplittet, die Fassung, die amerikanische und die spanische Fassung. Warum gefällt dir der spanische besser?
Er gefällt mir vielleicht deshalb besser, weil man ist immer beeinflusst vom Hintergrund. Weil das war wirklich mit einer sogenannten Skeleton-Crew gemacht, also das war mit einer kleinen Crew. Und weißt du, wenn du mit 14 Autoverfolgungsjagden mit der Gendarmerie gedreht hast, mit einer schlechten Heimvideokamera und Licht, dann schätzt du sowas, wenn jemand das macht.
Und ab in die 40er.
Ab in die 40er. Ich wollte ja ursprünglich einen großen Diktator nehmen, aber ich ändere jetzt meine Meinung.
Wieso das? Okay.
Es geht einfach nicht. Es hat noch keiner den dritten Mann erwähnt in dem Podcast.
Stimmt.
Es geht einfach nicht. Das kann man nicht zulassen.
Sagen wir, okay, zwei Lieblingsfilme. Also der große Diktator und der dritte Mann. Und
der dritte Mann, mein großer Diktator, natürlich bedrückend das Thema humoristisch, nur was ja den großen Diktator deshalb so genial macht, ist ja sich anzuschauen, wann er gemacht wurde. Und was eigentlich in der Komödie vorweggenommen wurde, was ja wirklich passiert ist. Ganz schlimm eigentlich. Und mein dritter Mann ist selbsterklärend.
Ja, da sagen wir nichts mehr.
Sagen wir gar nichts mehr dazu.
50er, da sind wir, 50er Jahre.
Ja, du, wieder Dracula mit Christopher Lee. Ja. Und auch das ist selbsterklärend.
Also, kann es sein, dass du ein Dracula-Fan bist?
Ich bin ein großer Vampir-Fan. Ja.
Van Swieten war doch auch ein Vampirjäger, oder?
Ja, hier darf ich nichts mehr dazu sagen. Ich darf nur sagen, was in der Förderentscheidung veröffentlicht wurde. Aber klar, Vampir ist ein großes Thema. Und ich meine, was man sagen kann, der erste Vampirroman, eigentlich der zweite, wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, aber der erste, der weltweit für Aufsehen sorgte, war ja der Dracula von Bram Stoker. Ja. Und diese ganzen Vampir-Tropes, die man kennt, sind ja aus Dracula. Bis heute, bis hin zu Twilight und allem. Ja. Und es basiert aber Bram Stokers Dracula auf einer Abhandlung eines Leibarztes, einer Kaiserin.
Ja, genau.
Mehr sagen wir nicht, aber das Vampir ist ein großes Thema und ganz lustig, der Jimmy Sangster, der den Dracula geschrieben hat, 1950, der hat auch geschrieben Flashback, mörderische Ferien.
Wirklich?
Ja, einen deutschen Kinofilm, den der Michael Karin als Regisseur gemacht hat.
Jimmy Sangster ist doch eine Ikone des Hammer-Studios, britische Hammer-Studios, die Horrorfilme gemacht haben, eben Dracula, Frankenstein, wie auch immer.
Genau.
Großartiges Studio. Und der hat...
Ja, weil ich weiß es deshalb, weil ich durfte mit Michael Karin arbeiten, deutscher Regisseur, und der hat mir das erzählt. Und hat gesagt, du, Drehbuch von Jimmy Sangster. Ich habe mir gedacht, egal, du hast irgendwie eine Verbindung von den 50s Dracula. Ja. Indirekt habe ich sie auch, weil ich ja mit Michael gearbeitet habe.
Wie alt war Jimmy Sangster da?
Also das Drehbuch uralt. Das war einer seiner letzten Comeback-Versuche.
Unglaublich. Du magst du dann, ich muss kurz reingrätschen, magst du dann den Francis Ford Coppola-Film auch, Dracula?
Total.
Ja?
Total. Also, ich finde, also ja, klar, da kann man auch. Oder? Wie findest du?
Ja, mag ich auch sehr gern. Ja. Ich wollte nur wissen, weil wenn wir über die 90er sind, da ist kein Dracula von Coppola.
Es geht einfach nicht. Die 90er sind zu dicht.
Aber dazu kommen wir noch. Ganz kurz auch nur Nosferatu. Was hältst du von dem?
Nosferatu ist ja so total lustig, weil ja Nosferatu ist ja eigentlich ein Rip-Off. Ne?
Ja.
Oder kannst du vielleicht noch mehr als ich sagen?
Ich glaube nicht, aber ich weiß nur, das ist... tatsächlich ein Rip-Off, auch im Buchformat.
Die hatten die Rechte nicht.
Ja. Die hatten die Rechte nicht, also haben sie einfach Nosferatu draus gemacht. Das ist eigentlich fast die gleiche Geschichte. Ne?
Genau. Und es ist aber okay, weil Bram Stoker wollte sich ja mit den Erben von Van Swieten nicht verscherzen und hat seine Figur Van Helsing genannt. Also eigentlich hat er genau das Gleiche gemacht, ja, genau, wie später Nosferatu mit ihm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe aus Zeitgründen den Neuen nicht gesehen.
Okay.
Also Nosferatu, lass uns mal ein andermal reden, wenn ich den Neuen gesehen habe.
Okay, passt. Dann kommen wir jetzt in die 60er, da ist jetzt kein Vampir. Was ist da dein
Lieblingsfilm? Nein, das muss Wer die Nachtigall stört sein.
Mhm. Warum?
Weil für mich einfach, weißt du, der Gregory Peck in dem Film, also für mich hat der Atticus Finch noch nie hat jemand so was verkörpert, auch, weißt du, da gibt es den Roman, dann gibt es das Drehbuch und der macht es aber noch besser. Das muss man auch mal sagen, das gibt es nämlich auch, dass ein genialer Roman da ist und dann kommt aber ein genialer Schauspieler und macht es noch geiler. Mhm. Und das war für mich Gregory Peck, Wer die Nachtigall stört.
Jetzt wird es spannend, die 70er. Das kommt jetzt New Cinema? Nein, kommt nicht.
Es ist immer lustig, wenn du solche Listen machst, weil du überlegst, wie du und ich sind da, glaube ich, jeder in der Branche ist nicht. Zuerst überlegt man, jetzt sage ich irgendwas, damit ich cool dastehe. Ne? Ja. Und dann denkt man aber, vielleicht sage ich jetzt einfach den Film, den ich am meisten liebe.
Ja.
Und ich liebe heute einfach in den 70ern. Ich traue mich das jetzt. Ich liebe zwei wie Pech und Schwefel. So. Und es werden genug Gäste irgendwelche coolen, echten Festivalfilme nennen und ich nenne jetzt zwei wie Pech und Schwefel.
Wer es nicht kennt, Bud Spencer und Terence Hill.
Genau, weil der Film, das war eine Zeit, wo das europäische Kino, glaube ich, wirklich eine besondere Zeit hatte. Also Bud Spencer und Terence Hill haben ja nicht nur in Italien funktioniert, die haben ja wirklich überall funktioniert. Ja. Und das war so was Positives, Liebevolles für mich dahinter, bin ich wirklich der Meinung. Mhm. Also zwei wie Pech und Schwefel hat Action, das ist totaler Actionfilm, das ist ein Krimi. Das hat aber schon auch Dramatik, das denkt man gar nicht mehr, wenn dann ein Mechanikerfreund von ihnen verprügelt wird und sie aber nicht mit Gewalt reagieren. Gerade diese zwei Typen, die ständig reagieren dann nicht so, sondern reagieren mit einem Gespräch und sagen dann dem Mafia-Boss, hey, Grenze überschritten. Ja. Also der Film ist völlig, für mich völlig unterschätzt, das ist ein ganz unterschätzter Unterhaltungsfilm, den liebe ich.
Schön, okay, 80er Jahre.
80er Jahre. Muss Müllers Büro sein.
Ja, hast du vorher auch schon
erwähnt, warum. Für mich gibt es einen, ich habe dieses Buch bis heute ausgedruckt und für mich gibt es das. Ich hab's, ne?
Du meinst jetzt den zweiten
Teil? Den zweiten Teil, ja. Und der erste, wie gesagt, unerreicht. Also das ist einfach, da hat sich jemand wirklich was getraut, aber auch getraut, etwas zu machen, was nicht jedem gefällt. Also es gab früher, das hat sich alles aufgehört, aber früher gab es ja Müllers Büro Wiederaufführungen.
Natürlich, klar.
Wo auch Leute mitgesungen haben, so ein bisschen Rocky Horror Picture Show.
Genau.
Und da merkst du ja auch wenn das überhaupt nicht dein Ding ist, also ich kenne viele Leute, wo sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding, verstehe ich.
Ja.
Aber trotzdem, da ist eine Lebensfreude dahinter und eine positive Energie, das muss man schätzen.
Mhm. Absolut, ja. Jetzt sind wir in den 90ern.
Genau, also für mich ist es Reservoir Dogs. Mhm. Weil der Tarantino selber sagt ja, dass sein bester Film, glaube ich, Once Upon a Time ist und Inglourious Basterds. Für mich ist der Reservoir Dogs deshalb der beste Film, weil der Tarantino da emotional, vielleicht ohne das zu merken, was reingelegt hat. Weil der Tarantino, ich kenne da ein bisschen den Hintergrund, wir haben mal über den Sheldon Lettich gesprochen, weißt du noch?
Drehbuchautor, Sheldon Lettich, ja.
Genau.
Van Damme-Filme hat er viele gemacht.
Der ein großartiges TV-Media-Interview gegeben hat.
Ja, stimmt, ja.
Und der Sheldon hat mir mal erzählt, dass damals, wie er bei Canon Films war und wie sie diese Van Damme-Filme gemacht haben, da war der Quentin Tarantino Praktikant. Das ist eine Geschichte, die habe ich nirgends gefunden. Die hat mir nur der Sheldon erzählt. Ich hoffe, sie stimmt.
Yeah.
Und er hat gesagt, der hat die Bänder zurückgespult, weil Canon hat so viele Videobänder gehabt und die musstest du ja zurückspulen von den Screenern. Und der Tarantino, weil er wieder die Cover hat, dort gejobbt. Das war seine Art reinzukommen. Seine PA, sein Produktionsassi. Und dann ist der Tarantino zum Sheldon, hat er mal erzählt und hat gesagt, hey, ich habe dieses Drehbuch Reservoir Dogs.
Ja.
Und der Sheldon hat damals zusammengewohnt mit Scott Spiegel, den auch keiner kennt.
Kennst du dich?
Nein, noch nicht. Das ist ein Regisseur, okay. Relativ unbekannter Regisseur.
Ah, okay, dann verwechsel ich den.
Ja. Hat vom Dusk Till Dawn Teil 2 gemacht, wissen Genre-Fans. arbeitet viel mit visuellen Gags in der Regie. Und der war sehr befreundet mit Lawrence Bender, den meinst du. Das ist der Produzent. Ja. Und zudem hat dann der Sheldon den Tarantino gebracht. Und warum hat mir das berührt? Weil der Tarantino war Working Class und der hat gewusst, nicht nur zum Spaß, sondern der hat gewusst, was heißt das, wenn du Minimum Wage arbeitest. Und jetzt hat Reservoir Dogs hat zu Beginn eine Anfangssequenz, die du sicher kennst, die jeder kennt, jeder Filmfan, wo sie im Kaffeehaus sitzen.
Geniale Dialogszene.
Aber genau, und die macht etwas, was für Drehbuch ganz wichtig ist. Also ein Drehbuch muss ja auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Mhm. Eine Szene in einem Drehbuch muss wirklich viel können. Also die muss im besten Fall unterhaltsam sein, muss einen Aufbau und einen Höhepunkt haben. Mhm. Die muss aber die Handlung eben auch weiterbringen. Mhm. Und so eine Opening-Szene ist eigentlich in so einem Film das Schwerste. Mhm. Weil er muss alle Figuren etablieren. Mhm. Er darf aber nicht langweilen. Er muss aber lustig sein und er muss auch noch originell sein. Mhm. Und jetzt kommt der letzte Teil, wenn er es auch noch schafft, etwas zu erzählen, eine Botschaft, dann ist er überhaupt genial. Ne?
Spielst du auf die Kellnerin an, auf das Trinkgeld?
Ja, weil der ganze Film ist eine Allegorie. Also da legt der Tarantino für mich diese Minimum-Wage-Problematik aus eigentlich der Perspektive von jemandem rein, der Minimum-Wage arbeitet. Also Mindestlohn arbeitet. Und warum finde ich das so genial, diese Szene, und warum nehme ich Reservoir Dogs? Weil der Film nach außen hin erzählt, warum Madonnas Song ein Phallus-Symbol ist. Es ist frech und es ist Popkultur und es ist cool. Ja. Aber gleichzeitig erzählt er, dass von allen diesen Männern der Einzige, der kein Trinkgeld gibt, ist der Steve Buscemi. Mhm. Und alle anderen kritisieren ihn auf ihre Art dafür. Und der Dialog ist für mich so, also ich kann mir gut vorstellen, dass in der Videothek oder in dieser Praktikantenbude, wo der Tarantino war, dass es solche Dialoge dort gab, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Mhm. Wo man sich gestritten hat und gesagt hat, hey, das ist eine Frechheit, was du tust. Weil
du gibst ja kein Trinkgeld.
Die besteuern sogar, ihr Trinkgeld ist eine Frechheit. So, und warum ist die Szene genial? Wenn du dir Reservoir Dogs bis zum Schluss anschaust, dann siehst du ja, dass alle bis auf einen sterben.
Ja, stimmt. Ja.
Und wer stirbt nicht?
Wer stirbt nicht, sagst
du? Steve Buscemi. Das heißt, der Tarantino schafft in dem Film eine Anfangssequenz, die nicht nur cool und lustig und locker ist und nicht nur alle Figuren etabliert, sondern auch ein Foreshadowing fürs Finale ist, dass das Einzige, weißt du, das sind alles Verbrecher. Und wenn du den Film verkaufen wolltest, dann wäre die größte Frage, die käme: Warum soll ich mich für Verbrecher interessieren, die machen einen Juwelierraub? Ja, warum? Weil du diese Anfangssequenz hast, wo du diese Menschen spürst. Ja, ja, ja. Und der Einzige, der wirklich ein schlechter Mensch ist in dieser Anfangssequenz, der wirklich ein Arschloch ist und der Frau kein Trinkgeld gibt und dann auch noch präpotent sagt, warum er kein Trinkgeld gibt und warum er dann nicht glaubt, der ist der Einzige, der überlebt.
Ich habe das vergessen. Ich habe mir gedacht, alle sterben. Nein. Steve Buscemi bleibt am Leben.
Rennt raus und dann hörst du, die Polizei sagt, Hände hoch, er wird verhaftet, aber er wird nicht umgebracht. Das heißt, der eine Typ, der überlebt, und deshalb 90er Jahre Reservoir Dogs, weil für mich war das ein Tarantino-Film, wo er das wirklich fachlich, wirklich exzellent gemacht hat. Mhm. Und für mich einer der besten Filme der 90er.
Mir ist in Erinnerung vor allem deswegen, weil er ultra brutal ist in der Folterszene von Michael Madsen.
Der leider verstorben ist vor kurzem,
ja. Das war der erste Film, wo ich mir gedacht habe, ein Mainstream-Film, der kein Horrorfilm ist, der ultra brutal ist. Also da... Hast du das nicht auch so empfunden damals? Oder hast du vorher schon brutale Filme gesehen?
Nein, ich meine, Mainstream ist immer so schwierig, weil ich glaube, dass das europäische Kino, vielleicht auch, weil ich so viele polnische Dinge kenne und mit der Meier schaue, das war schon brutal und hat sich schon was getraut. Mhm. Also, ich glaube, für mich war es die Gewalt nicht, für mich war es wirklich, dass der wirklich auch diese Männerfreundschaft, Harvey Keitel und Tim Wolf. Ne? Ja. Ich meine, es ist dann egal, ob die Verbrecher sind. Für mich emotional, ehrlich gesagt, dann egal, weil der verblutet einer von beiden. Ja. Und der andere will ihn unbedingt retten und kann aber nicht. Ja. Da bin ich dabei. Da ist es wurscht, ob das Kriminelle sind, da bin ich dabei.
Das stimmt, ja. Kommen in die Nullerjahre.
Nullerjahre, genau. Du, da habe ich jetzt den Prager Frühling hingeschrieben, weil es mein Produktionsassi-Job war.
Ja, der muss ein wichtiger Film sein für dich. Ja. Dann ab in die Zehner, das ist eine sehr überraschende Wahl.
Total, total. Da gibt es einen Film, der heißt The Big Bang mit Antonio Banderas.
Nicht The Big Bang Theory, sondern nur Big Bang.
Und den kennt überhaupt keiner.
Ich kenne ihn auch nicht, ganz ehrlich.
Ich
habe mir den Trailer angeschaut.
Ja, wie findest du den Trailer?
Gut, aber ich kenne
den Film. Niemand kennt den Film. Ja. Also das ist ein Film, das ist ein moderner Film noir, aber da haben sie im Making-of, siehst du das, die haben versucht, einen eigenen Filmstil zu etablieren.
Okay.
Auch visuell.
Ja.
Und der Regisseur, der Tony Quentz, der hat dann sehr erfolgreich Fernsehen gemacht. Der wurde schon entdeckt und alles, aber es kennt keiner den Film und deshalb wollte ich den nennen. Also wenn jemand interessiert ist, der Big Bang, Antonio Banderas, das ist echt ein geiler Genrefilm.
Ja, aber ich habe mir eben im Trailer, was da für Namen vorkommen, also was da für Schauspieler
Thomas Kretschmann.
Der William, wie heißt der? Egal, ich habe es vergessen. Aber es sind, abgesehen von dem Herrn Banderas, spielen da einige Namen mit, die wirklich interessant sind.
Total. Snoop Dogg.
Snoop Dogg, genau.
Nein, aber das ist wirklich ein cooler Gangsterfilm, den keiner kennt und muss man nennen.
Ja. William Fichtner, so heißt er.
William Fichtner ist drin, ja.
Und jetzt, okay, die letzte Dekade, unsere Dekade, die 2020er.
Genau.
Auch eine spannende Wahl, dein Lieblingsfilm.
Total, weil ich kann nicht österreichisch sein, ich kann nicht zu heutig sein, weil ich kenne so zu viele Menschen für die, ja. Warum hast du nicht mich genannt?
Ja.
Aber die, ich glaube, du musst was Obskures nehmen, was keiner kennt. Oder? Wie findest du das? Oder? Was wäre dein Film für die 2000er, bevor wir schließen?
Oh, keine Ahnung, 2020er. Um mich geht's ja nicht. Geht
nein, aber wäre interessant. Hast du, fällt dir was, wo du sagst?
Da müsste ich stundenlang nachdenken. Na, könnte ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Müsste ich lange nachdenken.
Also ich habe kürzlich, ich habe mit meinem Cousin so Filmabende, wo wir so obskure Sachen absichtlich schauen. Das haben wir in der Jugend schon gemacht und das machen wir jetzt als Erwachsene, wenn es sich so gibt. Und da haben wir gesehen, der Surfer.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Und warum finde ich den hochinteressant? Ich kann ihn jetzt nicht spoilern, aber das, da kommt der Nicolas Cage als reicher, gut situierter Typ an so einen Strand und er will eigentlich nur das Haus seiner Kindheit kaufen, weil er sich eingebildet hat. Sein Leben ist nämlich total leider an die Wand gefahren, die Ehe ist kaputt und der Sohn, mein Sohn ist entfremdet, vom Sohn entfremdet. Und er bildet sich ein, wenn er das Haus seiner Kindheit kauft, dort an diesem Strand, wo er früher so glücklich war, dann ist er wieder glücklich. Mhm. Und die lassen ihn aber nicht.
Ja.
Und
da gibt es eine Gang, die ihn nicht lässt.
Die nicht lässt. Ja. Und ist natürlich wunderschön, weil zu Beginn trifft er so einen, die heißen Beachbums, ne? Die Leute, die Sand laufen vom Strand.
Ja.
Und du denkst, oh je, der Beachbum und um Gottes Willen. Und ich spoil das jetzt und dann siehst du, wie der Cage ein Beachbum wird im Laufe des Films.
Ja.
Was hat man taugt da? Ich mir dachte, hey, da hat jemand wirklich konsequent eine Idee einfach umgesetzt.
Aber es klingt ein bisschen nach einer Komödie, die ist es aber nicht. Hm?
Es ist so, es ist überhaupt nicht einzuordnen, genre-technisch. Mhm. Er ist in Cannes, ich weiß nicht, ob er im Wettbewerb gelaufen ist, aber es ist wirklich ein interessanter, kleiner Genrefilm.
Eine Empfehlung.
Finde ich schon.
Okay, Wolfgang. 57 Minuten reden wir jetzt schon, unglaublich, oder?
Sind wir der längste, von allen bisher der längste Podcast?
Ja.
Okay, wir haben es geschafft. Jetzt können wir heimgehen.
Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.